Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Herzlich willkommen bei Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft. Heute am Pfingstmontag nicht um 9.35 Uhr, sondern eine Stunde früher. Heute mit einem Gespräch mit Milad Karimi, dem Religionsphilosophen und Koranübersetzer. Ein Mann, der immer wieder für Überraschungen gut ist. Etwa, wenn Milad Karimi in seiner Autobiografie, die vor genau 10 Jahren erschienen ist, von der Flucht seiner Familie aus Afghanistan erzählt, dann Religionsbezüge in TV-Serien deutet, um dann zu islamischen Mystikern oder zu Hegel zu surfen. Sein jüngstes Buch knüpft ein wenig daran an, auch wenn es ganz anders ist. Milad Karimi, Professor für islamische Philosophie an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Er neigt im Übrigen in seinen Büchern zu poetisch extravaganten Titeln, etwa beim jüngsten Buch, das der Aufhänger für unser Gespräch ist. Der Titel lautet Maradona. Und das göttliche Spiel, warum das Wesentliche unverfügbar bleibt. Es ist ein Essay über die Poesie des Lebens, den ich mit großem Gewinn gelesen habe. Danke, Herr Karimi, dass Sie sich die Zeit nehmen, dass wir uns treffen können in Münster, wo wir dieses Gespräch aufzeichnen. Guten Morgen, Herr Karimi.
Guten Morgen.
Herr Karimi, ich habe Ihr Buch nach der Redaktionsarbeit zum Teil in einem Café gelesen, das von Kölner Argentiniern betrieben wird, unter zwei Fotos von Maradona.
Da muss ich hin. Das ist eine schöne, schöne Atmosphäre, weil Maradona gehört ihm, auch zu Argentinien, wie Argentinien zu Maradona gehörte.
Sie sind Jahrgang 79, geboren in Kabul. Ich bin älter als Sie und habe das göttliche Spiel Maradonas und seine Hand Gottes als Pubertist miterlebt. Wie sind Sie als Nachgeborene auf ihn gestoßen? Wann hat Sie das so fasziniert, dass Sie dem Buch den Titel gegeben haben?
Als Kind durfte ich Maradona am Bildschirm sehen, aber auch ihn beobachten. Ich glaube, mein allererster Eindruck von ihm war, wie er sich von anderen Spielern unterschied, indem er ins Feld kam. Alle anderen machten ihre Aufwärmübungen, wie sonst auch alles geregelt ist, aber nicht Maradona. Er stand alleine und jonglierte mit dem Ball, vollkommen getrennt, als wäre er in der Welt außerhalb der Welt. Und es war nur der Ball und er mit einer konzentriertem Blick in sich sozusagen eingekehrt und ich beobachtete ihn und sah, was der Ball um ihn herum machte. Als würde der Ball tanzen und er würde den Ball zähmen. Es war wie ein rituelles, göttliches Spiel. Und als kleiner Junge in Afghanistan, das war besonders.
Aber wie alt waren Sie zu der Zeit?
Ich müsste schon 6, 7 Jahre alt gewesen sein. Ja, ich meine, wenn Sie 1986, wenn Sie da an die WM denken, da konnte man nicht an Maradona vorbei, so oder so. Das Besondere vielleicht auch besteht darin bei ihm, dass er in seiner ganzen Lebensweise außergewöhnlich war. Und er hat natürlich auch eine große, dunkle Seite an sich. Er war mit Mafia in Verbindung, er hat Drogen genommen und er hat auch vieles falsch und schlecht gemacht. Das kann man auch nicht Abrede stellen, da er auch meine Bezugnahme ist kein kritikloses Feiern eines Helden, das ist mir fremd, sondern es geht mir um die Fehlbarkeit. Es geht mir um einen Menschen, der in seiner Fehlbarkeit und Vergänglichkeit vom Leben irgendwie ganz besonders und intensiv infiziert war.
Die ganz Jungen, die haben womöglich gar nicht mehr so präsent, was mit der Hand Gottes gemeint war. Sie als Religionsphilosoph, wie deuten Sie diese Wendungen, die er so berühmt gemacht hat, weltberühmt?
Er hat einfach bei einem Spiel gegen England ein Tor gemacht, das nicht regulär war, weil er hochsprang und nicht mit dem Kopf, sondern zart mit der Faust, mit der Hand sozusagen den Ball ins Tor beförderte. Daraufhin blickte er ganz kurz auf den Schiedsrichter, Linienrichter und als er sah, dass sie ein bisschen zögern, dann fing er an zu rennen und zu feiern. Das war natürlich skandalös und man kann heute ganz genau zeigen, dass es wirklich kein reguläres Tor war. Nach dem Spiel wurde er gefragt, was da los war und er sagte, ja, das war ein bisschen die Hand Gottes und ein bisschen Maradona. Und dass er in diesem Spiel daraufhin noch ein anderes Tor gemacht hat, was als das beste Tor aller Zeiten gilt, zeigt er, dass er gerade beide Seiten in sich trägt. Aber diese Hand Gottes, dass ihm das gerade eingefallen ist, dass es etwas ist, worüber er eben nicht verfügt, sondern etwas Göttliches, Außergewöhnliches. Ein Wunder ist da geschehen, das dennoch keiner gesehen hat, dass der kleine Maradona, ein ganz kleiner Junge, dass er so hoch springt und den Ball ins Tor befördert, da dürfte er selbst auch darüber gestaunt haben.
Um uns mal ein bisschen von Maradona wegzubewegen und über diese Formulierung ein wenig zu sinnieren, das göttliche Spiel. Ich vermute, dass Ihnen diese Formulierung auch deshalb so wichtig ist, weil Sie Gott und Spiel zusammendenken wollen und ja dem Nachdenken über Gott das Starre nehmen wollen.
Genau, und das hat natürlich auch eine Ironie in sich. Das göttliche Spiel ist eben genau das, was zum Beispiel die, sagen wir, sektiererischen Fraktionen, Fundamentalisten und all die, die ganz genau wissen, was mit Gott auf sich hat und wie Religion funktioniert, nicht haben wollen. Weil für sie ist das Ganze eben kein Spiel, sondern ein Regelwerk. Man weiß ganz genau, was man zu tun hat, wie man sein Leben gestalten soll. Alles ist sozusagen auf ein Rezept genau, haargenau, peinlich genau fixiert. Aber was ist, wenn unser Leben, die ganze Welt, nur ein Spiel ist? Nicht irgendein Spiel, sondern eben ein Spiel Gottes. Und wir können sozusagen unser Leben so gestalten, wenn wir es richtig machen, was das auch sein mag, indem wir an diesem Spiel teilhaben.
Aber Sie meinen Spiel nicht im Sinne von nicht ernsthaft?
Nein, also ja und nein. Spiel ist sehr ernsthaft. Also Sie müssen mich schauen, wie Schachspiele ernsthafter oder ein Fußballspiel. Jedes Spiel ist ernsthaft. Wir wollen gewinnen, wir wollen zumindest das Beste aus uns herausholen. Wir müssen unsere Gegnerinnen und Gegner ernst nehmen. Spiel ist natürlich auch in der Geistesgeschichte ja viel darüber sinniert worden. Nennen wir es als ein unverfügbares Geschehen, in dem wir auch scheitern können.
Milad Karimi, Religionsphilosoph an der Uni Münster am Zentrum für islamische Theologie in der Sendung Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft. Herr Karimi, vor 10 Jahren war es nicht Maradona, da tauchten 2 weitere prominente Namen in Ihrem Buchtitel auf. Osama bin Laden schläft bei den Fischen, warum ich gerne Muslim bin und wieso Marlon Brando damit viel zu tun hat. Mal abgesehen davon, dass Ihre Titel gut klingen, aber was ist der tiefere Grund, warum Sie an solche Megapromis anknüpfen wie Marlon Brando oder Osama bin Laden oder jetzt Maradona?
Es sind zunächst popkulturelle Figurationen. Die sind Teil unseres Lebens, Teil unserer Erinnerung. Und ich habe ein Interesse für diese popkulturelle Lebenswelt, weil ich habe eben kein Interesse für eine wissenschaftliche Tätigkeit, für eine Bildungstätigkeit, die nur sozusagen Selbstgespräche führt, sondern ich will in die Mitte der Gesellschaft. Ich will mit Menschen ins Gespräch kommen und dadurch tue ich etwas, was immer schon in der Geschichte gemacht wurde. Wissen Sie, ob Hegel oder Platon, sie arbeiten mit ihren eigenen Figuren, das sind mythischen Figuren. Das ist Sophokles, der dort sehr in ist und andere. Und ich glaube, für unsere Zeit sind das eben Amazon Prime und Netflix und Fußballer oder andere Sportler, Promis. Wenn Sie auch an Marlon Brando denken, an Mafia-Figuren denken oder an Maradona, die sind schillernde Figuren. Die haben mehrere Seiten. Die haben Seiten, die uns nicht gefallen. Die sind nicht so gefeilt und allglatt, sondern sie nerven uns, sie begeistern uns, sie bewegen uns und sie enttäuschen uns. Mit diesen Figuren, da habe ich eine große Liebe.
Und es ist ja auch kein Maradona-Buch, sondern es ist gleichzeitig auch ein Mystikbuch, sag ich mal. Da haben Sie Ihre Wurzeln in der islamischen Mystik. In so einem Essay werden Mystiker natürlich nicht systematisch bearbeitet, sondern Sie streuen die einfach so ein, Stimmen von Mystikern und Mystikerinnen. Wer ist zurzeit Ihr Favorit?
Mein Favorit zurzeit ist Rumi. Es ist das Rumi-Jahr. Warum? Er bewegt mich, weil es 750 Jahre genau sein Todesjahr ist. Er ist einer der bewegendsten Mystikern überhaupt, würde ich sagen, aber durchaus bekannt und gewisserweise auch unbekannt, weil alle irgendein Zitat von ihm kennen oder in sozialen Netzwerken von ihm viel die Rede ist. Mich interessieren diese Mystiker in Rumi auch deshalb, weil sie sich mit dem Oberflächlichen, mit dem Einfachen, mit dem Kausalen nicht zufrieden geben. Die suchen immer eine bestimmte Tiefe und sind offen und öffnen uns für Dynamiken des Lebens, die wir sonst als verfügbar erachten.
Herr Karimi, lassen Sie uns nun das vertiefen, was sich durch Ihr ganzes Buch als roter Faden durchzieht. Sie haben es auch schon mehrfach angesprochen, nämlich die These, dass das Wesentliche unverfügbar bleibt. Was ist das Wesentliche?
Eben das, was unverfügbar ist. Das Wesentliche ist alles, worum es uns eigentlich geht, die Liebe. Unsere Vergänglichkeit, unsere Geburt, die Stimme unserer Eltern, die Erinnerung an die erste Liebe, alles, was wir falsch gemacht haben, unsere Schuld, unsere Sehnsucht nach Vergebung, unser letzter Atemzug, Freundschaft, Frieden. Im Grunde genommen alles, was wichtig ist, was uns unbedingt angeht, wenn Sie so wollen, was uns in einer Weise berührt, vor dieser Berührung wir uns eigentlich nicht entziehen können. Das verstehe ich unter dem, was ich wesentlich nenne.
Und das Verfügbare im Gegensatz zum Unverfügbaren ist ganz kurz was?
Zum Beispiel die Farbe von meiner Tasse, die ich gerade vor mir habe, oder die Farbe der Wände, meine Brille. Alles, was gegenständlich ist, alles, was kaufbar ist, alles, was erwerbbar ist, alles, was man austauschen kann, alles, was man haben kann, all das, was man nicht sein kann. Das ist das, was Sie konsumieren können. Alles, was bei Amazon und sonst wo erwerbbar ist.
Und wieder weggeschmissen wird.
Genau.
Der Soziologe Hartmut Rose hat den Begriff der Unverfügbarkeit ja stark gemacht. In seinem Essay etwa mit dem Titel Unverfügbarkeit, auch absolut lesenswert. Sie machen ja kein Hehl draus, dass Sie sich unter anderem auch auf ihn beziehen. Was unterscheidet Ihren Ansatz von dem von Hartmut Rose?
Mir ging es darum, biografisch, theologisch, mystisch, philosophisch nachzufragen, wie bewährt sich auch der Begriff der Unverfügbarkeit, das Phänomen der Unverfügbarkeit, auch in diesen Bezügen?
Der Begriff der Unverfügbarkeit scheint mir auch ausgesprochen gut zum islamischen Gottesbegriff zu passen, auch wenn ich womöglich auf falsche Begriffe zurückgreife. Aber im islamischen Denken scheint Gott ja eher der sehr konsequent, der Ungreifbare, der ganz andere zu sein, eben auch unverfügbar.
Ja, und jüdisch nicht anders. Und ich nehme an, christlich ja dürfte es auch nicht anders sein. Also auch diese abstinente Seite des Gottvaters, das ist auch nicht ganz verfügbar. Das liegt im Wesen einer Wirklichkeit, einer tiefen Erfahrung von uns Menschen, die uns aber auch nicht kalt lässt. Wissen Sie, man könnte sagen, das, was unverfügbar, unerreichbar, unbegreifbar ist, das geht uns auch nichts an. Also das, was im anderen Raum gerade passiert, da, wo wir beide nicht sind, davon haben wir keine Ahnung und das interessiert uns auch nicht. Und man kann uns viel erzählen, da bewegt sich was ganz Großes, da ist ein Party oder was auch immer uns gerade bewegt. Aber wir haben keine Bindung dazu. Aber Gott scheint eine Wirklichkeit zu sein in diesen, sagen wir, abrahamitischen Traditionen zunächst, die in seiner Unverfügbarkeit uns auch zutiefst betrifft. Und deswegen einen ganz eigenen Sinn und Sensibilität für diese Unverfügbarkeit auch stiftet.
Milad Karimi im Deutschlandfunk bei Tag für Tag. Herr Karimi, ich möchte mal etwas probieren. Ich zitiere einfach mal ein paar Sätze aus Ihrem Buch. Ich habe die Ihnen vorher nicht verraten. Sätze, teilweise ganz kurz, die den Klang Ihres Buches widerspiegeln und mir viel bedeuten. Ich würde Sie bitten, quasi sich selbst zu kommentieren. Zitat 1 auf Seite 56. Glauben ist Atmen mit Gott.
Ja. Wie schön ich das gesagt habe. Schauen Sie, Glauben ist Atmen mit Gott, weil Glauben eben eine tiefe Bedeutung der Dynamik hat. Es hat was mit Innerem zu tun. Es ist etwas, was von uns herkommt, aber uns in gewisser Weise auch wieder Leben stiftet. Und Sie könnten es genauso sagen, Glauben ist Sinn für die Atempause zwischen das Atmen zu haben.
Eine Seite weiter, Seite 57, ein weiteres Zitat. Glauben heißt die Unverfügbarkeit Gottes aushalten.
Genau das, was am schwierigsten ist. Gerne hätten wir Gott in der Tasche. Gerne würden wir ihm einen Namen geben, ein Aussehen, ein Geschlecht. Gerne würden wir ihn verfügbar machen für unseren Wünschen, für unseren Ideen, Vorstellungen, Ideologien. Gerne hätten wir ihn als jemand, der funktioniert, der unser Leben auch einen direkten, konkreten Sinn gibt. Und genau das ist nicht der Fall. Und das aushalten zu können, das ist hart. Der Glaube schafft in uns Sehnsucht, sodass wir nicht bleiben, wo wir sind, sondern Suchende werden, Reisende werden, uns auf den Weg machen, ohne zu wissen, wohin, ohne zu wissen, wo der Weg ist, wohin wir reisen, ob wir überhaupt reisen. Glaube stiftet Unruhe und dafür liebe ich den Glauben.
Milad Karimi, Sie schlagen ja insgesamt eher versöhnliche Töne an. Es gibt aber auch einen sehr eindeutigen Verriss all jener Zeitgenossen, die sich als Gotteskrieger oder Ähnliches verstehen. Die leben aus ihrer Sicht mit Gott ohne Gott, entleeren Gott, weil sie ihn total verfügbar machen wollen. Selten habe ich so eine grundsätzliche, in die Tiefe gehende, auch bittere und in dieser Bitternis auch wiederum frohmachende Analyse dessen gelesen, was man wohl religiösen Extremismus nennt. Ich lese das und denke, Milad Karimi ist ob dieses Phänomens tief verletzt.
Ja, ich bin verletzt, ich bin verwundet und ich will es einfach nicht mehr hinnehmen, dass im Namen Gottes, im Namen des Glaubens, so oft der Name Gottes und seine Heiligkeit selbst vergewaltigt wird und pervertiert wird. Ob sie Taliban heißen, ob sie Al-Qaida heißen oder wie die Extremisten sich auch in allen Religionen auch nennen mögen. Es gibt eine Grenze. Und diese Grenze ist überschritten. Das ist die Grenze der Achtung des anderen. Es ist die Grenze der Achtung der Freiheit. Es ist die Grenze der Achtung der Selbstbestimmung, insbesondere der Frauen und Mädchen, die wir nicht mehr als Männer bestimmen können, dürfen. Dass wir an einen Gott glauben, der gerade diese Freiheit schützt und uns Offenheit und Liebe stiftet, Rationalität fördert und nicht einfach Tötung, Ermordung, Erpressung, Käuflichkeit, Opportunismus zur Religion erklärt, Machtmissbrauch in jeder Hinsicht. Mir scheint es so, als hätten wir uns daran in gewisser Weise gewöhnt. Das gehöre auch zu religiösen Strukturen, sobald sie zum Beispiel organisiert sind. Aber wir dürfen uns nicht daran gewöhnen. Das ist nicht adäquat. Und das pervertiert auch den Einzelnen in seinem Glauben. Egal, wo ich bin und worüber ich auch rede. Am Ende von jedem Vortrag, jedes Gesprächs, muss ich über alle die Schandtaten, die anderen im Namen meiner Religion tun, auch Rechenschaft ablegen. Zu Recht. Ich trage ja auch den Namen, den sie auch tragen. Ich glaube auch an den Gott, an den sie glauben. Sie beten in dieselbe Richtung wie ich. Aber ich bin nicht sie. Und ich will sozusagen hier auch ganz klar machen, wie es auch theologisch, mystisch, rational, religionsphilosophisch hier eine Grenze überschritten ist, sodass ich nicht einfach sagen kann, die sind halt auch Muslime. Das ist eine Perversion meiner Religion.
Sie haben den Koran übersetzt. Sie beziehen sich auch in diesem Maradona-Buch in Anführungsstrichen immer wieder auf ihn. Sie nehmen ihn als Quelle zur Inspiration und nicht als Regelwerk. Eines der Bilder, auf die Sie immer wieder zurückgreifen, beschäftigt mich sehr. Sie sagen, dass der Koran göttliche Gegenwart gleichsetzt mit Ihrer und meiner Halsschlagader. Lassen Sie uns das mal durchbuchstabieren. Das bedeutet ja, der Unverfügbare ist uns ganz nah, so wie die Halsschlagader.
Ja, im Koran heißt das, dass es uns näher ist als unsere Halsschlagader. Da wird noch eins draufgesetzt. Im Grunde genommen, unsere Halsschlagader wäre mir schon zu nah, aber er ist näher. Darüber ist viel sinniert worden. Ich glaube, eine der Perspektiven, die mir sehr einleuchten, scheint darin zu bestehen, dass wir begreifen, dass Gott nicht in Distanz zu uns ist. Dass selbst wenn ich sage, ich muss mich zu Gott hinbewegen, auf dem Weg Gottes machen, Gottes Nähe suche, er ist ja nicht weg. Er ist aber so nah, zu nah, allzu nah und deswegen ist er mir unverfügbar.
Ja, so die Halsschlagader kann man ja nun nicht wirklich sehen, mal abgesehen von ein paar Kardiologen und Chirurginnen.
Ja, er ist im innersten Innern. Im Grunde genommen, wenn ich nicht Gott fühle, wenn ich Gottes Anwesenheit und Gegenwart nicht spüre. Und dafür haben wir genügend Gründe. Leiterfahrungen, Krankheit, Verletztheit, Kriege, all das dürfen Gründe genug sein, um zu zweifeln, um zu hadern. Aber ich hadere mit Gott gegen Gott. Ich rebelliere mit Gott gegen Gott. Und dieses Rebellieren, das Hadern, das Zweifeln, das Anklagen, das Schreien, Verletztsein, Schimpfen, all das geschieht mit ihm in seiner Gegenwart.
Ich denke, dass dieses Bild von der Halsschlagader auch bei Menschen funktionieren könnte, die selbst vielleicht gar nicht so sich als religiös bezeichnen würden, aber dass dieses Bild einfach stark ist.
Genau, und deswegen finde ich auch überhaupt Bilder stärker als reine Worte oder logische Sätze, weil die Bilder auch einen gewissen dialogischen, öffnenden Blick haben, wie Sie sagen. Also sonst würde ich das alles übergriffig anhören. Wenn jemand gerade nicht an Gott glaubt und meine Worte hört, dann würde er sagen, ja, aber damit will ich einfach nichts zu tun haben. Wieso willst du mir suggerieren, in mir wäre irgendwie Gott? Das ist aber gar nicht gesagt, sondern gesagt ist, dass es etwas in uns ist, was uns vielleicht wach hält für alles Schöne. Und wie Sie das nun nennen mögen, das dürfen Sie selbst entscheiden.
Das Schöne, vielleicht nennen wir es auch die Poesie des Lebens. Sie meinen, wenn Sie davon immer wieder sprechen, nicht die Poesie wie im Poesiealbum. Was meinen Sie genau?
Von Poesie spreche ich dann, wenn ich etwas verdichtet und in uns eine Berührung schafft mit dem Unverfügbaren. Sehen Sie, wir können über diese Situation, in der wir gerade sind, ganz prosaisch sprechen. Zwei Männer sitzen sich gegenüber und reden über ein Buch oder über eine Idee. Oder wir können die Situation auch von Zukunft her denken. Also 10 Jahre später, wir werden beide etwas mehr graue Haare haben und uns treffen über noch ein mehr? Neues Buch, über Roberto Baggio oder was auch immer. Und diese Situation wird nicht mehr prosaisch sein. Weil Sie werden mich darauf ansprechen. Wissen Sie noch, als wir da saßen und Sie bei meiner Frage zum Stottern kamen, wir lachen beide, wir reden über den schönen Kaffee, den wir hier bekommen haben. Aber es gibt auch etwas, was dann poetisch wird im Leben, weil wir merken, die Bindung, die wir gerade entstehen lassen, ist etwas Bleibendes, ist etwas Frisches. In seiner Vergänglichkeit, in ihrer Vergänglichkeit etwas Frisches. Das heißt, hier geschieht gerade Zwischenmenschlichkeit zwischen uns. Kommunikabilität. Gerade dann, auch wenn wir uns nicht verstehen. Das ist Poesie.
Um jetzt den Bogen abschließend noch zurückzuspannen, inwieweit verkörpert Diego Maradona mit all seinen Brüchen, Problemen, Krankheiten das, was Sie gerade unter Poesie des Lebens ausgeführt haben?
Ja, er ist für mich ein Bild von diesem Zauber des Lebens, von dieser Poesie. Er ist eine tragische Figur. Er ist nicht der Gewinnertyp. Wissen Sie, dass man sagt, der hat alles gewonnen. Im Grunde genommen, er ist am Leben gescheitert. Er hat nichts hinbekommen. Er hat seine Familie nicht hinbekommen. Die Liebe zu seiner Tochter. In Fußballwelt war er schon lange nicht mehr der, der er sein sollte. Seine legendäre Form hat er nicht gehabt. Er nahm zu und zu und er ist am Ende am Herzversagen gestorben. Gerade ein Mensch, der mit dem Herzen gelebt und mit dem Herzen gespielt hat. Das berührt. Es berührt ein Leben, über den wir nicht verfügen, der uns auch etwas mitgibt, dass Maradona eben nicht zu Ende erzählt ist. Etwas, was auch widerspiegelt in unserem Leben. Ich sehe mich selber darin, als ein Scheiternder, als einer, der im Scheitern auch wieder leben lernen will. Immer wieder hat Maradona gelernt, wieder zu laufen, wieder zu atmen, wieder den Ball zu berühren.
Milad Karimi, Religionsphilosoph, Koranübersetzer, Schriftsteller, Professor an der Uni Münster, im Gespräch über sein neues Buch Maradona und das göttliche Spiel, warum das Wesentliche unverfügbar bleibt. Es ist erschienen im Verlag Patmos, 128 Seiten kosten 15 Euro. Herr Karimi, auf Pfingsten habe ich Sie bewusst nicht angesprochen, aber ich hoffe, dass Sie dies als ein geistreiches Gespräch empfunden haben, in diesem Sinne vielleicht auch für Sie als überzeugten Muslim ein pfingstliches Gespräch. Ich jedenfalls bedanke mich. Ahmad Milad Karimi, danke für das Gespräch.
Vielen Dank und einen gesegneten Pfingsten.